Wir wollen heute sprechen über ein sehr spektakuläres Spiel, das beste der bisherigen EM und ein etwas weniger spektakuläres Spiel. Ihr müsst jetzt gleich rausfinden, welche der beiden Partien ich da meine. Einmal Türkei gegen Georgien und Portugal gegen Tschechien. Mein Gast ist Miriam Scheel, jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun der Rasenfunk.
Verpasst. Gut. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven.
Alles zur EM der Männer.
Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Servus Miri, schön, dass du da bist.
Hi Max, vielen Dank für die Einladung.
Na, wie hast du den EM-Tag hinter dich gebracht?
Mit wenig Erwartungen gestartet, dann mehr als überrascht worden, mit viel Begeisterung das erste Spiel gesehen und dann halt noch das zweite Spiel geguckt.
Ja, man braucht auch einen Cooldown danach. Das war das zweite Spiel. Wir haben gerade schon besprochen, heute machen wir es mal so, dass wir tatsächlich mit dem zweiten Spiel beginnen. Vielleicht auch ein bisschen schneller drüber hinweggehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann haben wir nämlich Zeit für Türkei gegen Georgien. Also lass uns sprechen über Portugal gegen Tschechien. Fand statt im Regen von Leipzig und das war der Spielfilm. Ronaldo köpft am Tor vorbei, Mendes schießt am Tor vorbei, Fernandes drüber. Leao grätscht um Zentimeter an einer Flanke von Fernandes vorbei. Suček klärt vor Ronaldo und Stanek pariert einen Freistoß. Das war die erste Hälfte. Das waren alle Chancen. Und in der zweiten Hälfte sind immerhin auch Tore gefallen und das erste davon schießen, wieder erwarten, die Tschechen. Provod bekommt einen Schuss aus 20 Metern und trifft mit Hilfe des linken Innenpfostens zum 1:0. Kurz vorher wurden Lingre und Cheetil eingewechselt. Eine Flanke war bei Zufall gelandet und der hatte dann eben auf Provod gelegt. Es ist erst der dritte Schuss der Tschechen und der ist dann drin. Aber diese Führung, sie hält nur 7 Minuten, denn in der 69. Minute gibt es eine schöne Flanke an den zweiten Posten, wo Mendes den Ball nach innen legt mit dem Kopf. Staniek wehrt den Ball nach vorne ab, wo Vranac steht und ins eigene Tor trifft, also ein Eigentor. Tschechien hat jetzt zweimal getroffen, aber es steht 1:1. Dann läuft Portugal an. Ich will nicht sagen, sie rennen an, da werden wir gleich drüber sprechen. So viel gerannt wurde in diesem Spiel nicht. Und es sah auch so aus, als hätte Portugal es in der 87. Minute geschafft. Denn eigentlich spielt man zwar mit wenig Tempo um das Zentrum herum, aber dann kommt Cancelo zu einer Halbfeldflanke, die Ronaldo an den Pfosten köpft. Rota macht den Nachschuss rein, aber Ronaldo stand leicht im Abseits, deswegen zählt der Treffer nicht und deswegen dauert es bis zur 92. Minute, in der setzt sich über den linken Flügel Neto durch. Seine Flanke wird dann von Ranac unglücklich gestoppt und zwar genauso, dass Conceição, der auch erst kurz vorher eingewechselt wurde, das 2:1 erzielen kann und so endet dann dieses Spiel. Das nicht so arg spektakulär war, aber dennoch seinen gerechten Sieger gefunden hat?
Ja, ich denke, das muss man so sagen, aufgrund der Spielanteile. Mhm. Auch wenn Portugal aus den Spielanteilen, die sie hatten, sehr wenig gemacht hat. Auch die Chancen, die du vorhin aufgezählt hast, ja, die waren da. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass da super viele zwingende Chancen bei rausgekommen sind für die vielen Spielanteile, die sie hatten. Ich habe auch ehrlicherweise ab dem 1:1, ab der 69. Das ist die letzte Notiz, die auf meinem Zettel steht. Und danach habe ich das Spiel nur noch so verfolgt. Und davor stehen so Sachen da wie Portugal spielbestimmend ohne Chancen. Portugal mit vielen Spielern auf der vordersten Linie im Ballbesitz. Das finde ich, haben sie am Anfang ganz gut gemacht. Da haben sie relativ weit hochgeschoben und waren, wenn sie den Ballbesitz waren, hatten sie irgendwie gleich meistens so 4 Spieler auf der vordersten Linie auf Höhe der Abwehrkette der Tschechen. Da finde ich, habe ich mir dann mehr erhofft. Da habe ich gedacht, oh, okay, die wollen schnell vorne rein, mit vielen Spielern vorne sein. War dann aber nicht so. Also sie waren zwar mit vielen Spielern vorne, aber irgendwie ist dann da wenig passiert. Das war, finde ich, sehr statisch, was Portugal gespielt hat. Mit wenig Tempo und wenn sie mal Platz gehabt hätten, haben sie es brutal schlecht ausgespielt in einigen Situationen. Wenn sie dann mal irgendwie Platz hätten, um 3 gegen 2 anzulaufen oder so, dann haben sie zu spät gespielt oder zu ungenau gespielt. Also ich finde, sie haben wenig draus gemacht und Tschechien hat es in letzter Konsequenz am Strafraum die meiste Zeit echt gut verteidigt, das muss man ihnen lassen. Aber mit Ball wussten sie auch nicht so wirklich, was sie machen sollen. Also das 1-0 von Tschechien hat den Spielverlauf dann auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt, finde ich. Damit konnte man nicht unbedingt rechnen. Ja, aber am Ende hat es wahrscheinlich Portugal dann doch irgendwie aufgrund der höheren Qualität und höheren Spielanteile oder mehr Spielanteile dann doch verdient gewonnen.
Immerhin hatte Portugal einen Plan nach vorne, aber was mir da zum Beispiel gefehlt hat, du hast es ja beschrieben mit viele Spieler in die vorderste Linie, es war vor allem in der ersten Hälfte so, in der zweiten war es ein bisschen weniger der Fall und Tschechien war eigentlich ganz gut darin, den Zwischenraum zu schließen. Also die standen im 5-3-2 und sehr schnell war dieses 5-3-2 in 5-4-1 und das ist halt auch ein sehr schwierig zu bespielendes System. Und was mich aber in der zweiten Hälfte fast schon himmelig gemacht hat, war, immer mal wieder war der Raum zwischen den beiden Ketten Tschechiens, der war frei. Aber da stand dann immer kein einziger Portugiese, weil sie alle vorgeschoben haben. Und das ist ja auch gut, das musst du ja auch machen, damit quasi die Verteidiger gebunden sind. Aber dann hätte jemand nachrücken müssen. Und das habe ich ehrlicherweise nicht verstehen können, warum Portugal das nicht gemacht hat, neben so ein paar anderen Sachen, die ich nicht verstanden habe. Vielleicht hing es damit zusammen, das war ja so ein kleiner Unterschied zwischen erster und zweiter Hälfte. In der ersten Hälfte war es noch so, Cancelo hat da quasi auf der Doppelsechs gespielt im Aufbau. Und erst wenn sie in der gegnerischen Hälfte waren, dann hat er so fast so ein bisschen freigespielt. Da war er mal im rechten Halbraum, mal irgendwie im Zehnerraum. Und das hat er ja in der zweiten Hälfte viel weniger gemacht. Da war er viel mehr auf dem Flügel. Ich weiß nicht, ob das eine taktische Anweisung war. Aber kannst du dir erklären, warum Portugal, die ja eigentlich sehr viel getan haben, um diesen Raum frei zu bekommen, dann aber da nicht reingegangen ist und da auch nicht reingespielt hat?
Nee, überhaupt gar nicht. Ich muss auch sagen, ich konnte den klaren Plan nicht so wirklich erkennen, den Portugal da hatte. Also in Ansätzen vielleicht, ja, dieses wir schieben hoch. Ja, wobei du schon gesagt hast, dass sie das in der zweiten Halbzeit nicht mehr so wirklich gemacht haben. Und dann habe ich da keinen wirklichen Plan gesehen. Also das, was du sagst mit dem Zwischenraum, da muss ich jetzt schon mal kurz vorgreifen aufs zweite Spiel, das ist das, was halt Georgien zum Beispiel überragend gemacht hat mit den Steilklatsch-Tiefpässen, immer der Stürmer, der sich von der letzten Linie dann doch entgegenkam, den Verteidiger ein bisschen mitgezogen hat und dann in dem Moment, wo er hat klatschen lassen, läuft er von außen ein, in die, hinter die Kette, wo die der Stürmer gerade freigezogen hat, den Raum. Also da war halt bei Portugal gar nichts, aber da war, mir war das halt auch viel zu viel in einem Tempo. Also ich habe wenig Tempoverschärfung gesehen, wenig irgendwie mal Läufe in die in irgendeinen freien Raum. Also ich finde, das war sehr langweilig und statisch, was Portugal gemacht hat.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und es ist mir vor allem am Gegenteil aufgefallen, nämlich Vitinha hat so dreimal, glaube ich, hat er sich den Ball geschnappt und hat ein schnelles Dribbling angesetzt, quasi aus der Aufbaulinie ins Mittelfeld rein, was er eigentlich auch ganz gut machen konnte, weil die Tschechen waren ja, sie standen ja relativ tief. Und das ist einem immer sofort aufgefallen, ach guck mal, da hat jetzt jemand Tempo aufgenommen und dann aber, ich habe es mir aufgeschrieben, die eine Aktion war dann ein Pass auf die Seite, einmal hat er richtig abgebrochen und einfach dann sich gedreht und dann so einen Ball, so einen horizontalen Ball gespielt und einmal hat er den Ball dann verloren, weil er den Moment fürs Abspiel nicht gefunden hat. Also das waren die Momente mit Dynamik und es gab auch diese einzelnen Momente, wo mal jemand entgegengekommen ist. Also Cristiano Ronaldo hat das selten, aber er hat das manchmal gemacht, dass er versucht hat, sich anzubieten und dann sind die Tschechen immer mitgegangen. Also das war schon so, die hatten offenbar sich den Plan überlegt, okay, wir gehen da mit und dann müssen wir halt einfach versuchen, dann den Raum dahinter zu schließen. Das Ding war, da musste nichts geschlossen werden, da ist kein einziger reingelaufen und dass du da nicht einen Leao zum Beispiel verwendest, der das ja so perfekt kann, ja, also es war seltsam. Kann man da vielleicht mit den Umständen argumentieren? Ich meine, du hast es ja, bist ja Ex-Profi, du kannst es ja noch besser dich da reinfühlen. Also ich meine jetzt gar nicht irgendwie den tiefen Platz und dass es so viel geregnet hat, das war ja für beide gleich. Aber erstes Gruppenspiel, du siehst auch, dass es ein Geduldsspiel wird gegen Tschechien und dann kommt man vielleicht auch selber in so einen Trott rein, aus dem es halt dann auch schwer ist, wieder rauszukommen.
Finde ich schwierig, weil mir dazu, es ist ja nicht nur so, dass fußballerisch nicht viel gelaufen ist oder so, sondern mir, also ich finde auch, der Versuch war gar nicht unbedingt da. Also ich finde, es gibt immer so, man kann vielleicht Ungenauigkeiten, gerade im hohen Tempo und so, kann man damit, finde ich, ganz gut verargumentieren, dass man sagt, ja, das erste Gruppenspiel muss erstmal reinkommen und so weiter. Aber mir hat da so ein bisschen das Engagement auch manchmal einfach gefehlt. Und das, finde ich, muss eigentlich immer auf dem Platz sein, auch wenn es mal schwierig ist. Finde ich, sind die guten deutschen Tugenden, kämpfen kannst du immer oder irgendwie versuchen, was zu tun. Und mir geht's gar nicht nur ums Kämpfen. Also ich meine, ehrlicherweise kämpfen mussten sie gar nicht wirklich gegen Tschechien, sondern auch mal wirklich das Tempo machen und so weiter. Also mit dem Ball wirklich auch arbeiten. Ich finde, wenn Tempo gemacht wurde, dann auch eigentlich immer nur in Einzelaktionen. Also auch Leao hat es in der ersten Halbzeit immer versucht über außen mal. Aber da war wenig irgendwie, dass du mal gesehen hast, irgendwie eine Anschlussaktion. Also irgendwie einen Ball abspielen und direkt wieder irgendwo reinlaufen oder sonst was. Das gab's eigentlich so gut wie gar nicht. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Ja, ich finde irgendwie, Portugal hat ein bisschen so gespielt, wie ich es von Frankreich erwartet beziehungsweise befürchtet hatte. Mit der Mentalität irgendwie, dann irgendwann waren sie dann auch selbst ein bisschen unzufrieden, dann ging auch ein bisschen die Pöbelei untereinander los und gegen den Ball war das Engagement auch so semi, da konnten sie sich eigentlich da auch bedanken, dass Tschechien die meiste Zeit gar nicht versucht hat, wirklich auch nach vorne zu spielen. Also Portugal, muss ich sagen, hat mich da echt ein bisschen enttäuscht mit dem, was sie da auf den Platz gebracht haben.
Ja, da muss ich schon zustimmen. Es war ein bisschen wenig, also man sagt ja immer Spiel und Geh, es war viel Spiel und Steh. Also ich gebe den Ball ab, ja. Macht ihr doch was draus. Aber man muss dazu sagen, wenn wir jetzt so kritisch über den Sieger dieses Spiels sprechen, dann müssen wir ja eigentlich noch kritischer über Tschechien sprechen. Denn die haben ja gar nichts offensiv gebracht. Also 5 Schüsse, sie hatten einen, der auch aufs Tor gegangen ist. Das war logischerweise dann auch der Treffer. Aber also ist es zu viel, wenn ich jetzt sage, Tschechien hat auf 0-0 gespielt?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich finde es prinzipiell völlig okay, gegen einen Kader wie Portugal oder ja, gegen so eine Mannschaft als Tschechien defensiv zu starten und zu sagen, wir wollen erstmal aus einer defensiven Kompaktheit spielen. Nichtsdestotrotz musst du es dann aber schaffen, wenn du den Ball mal hast, wenigstens 3 Pässe an eigenen Mann zu bringen. Und das haben sie die meiste Zeit auch eigentlich gar nicht wirklich versucht. Also es war ich habe da auch nicht so wirklich gesehen, wie sie mal versucht haben, nach vorne zu kommen. Also deswegen ist dieses auf 0-0 spielen wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil irgendwie einen Plan, wie sie ein eigenes Tor machen, hatten sie, glaube ich, auch nicht so wirklich. Deswegen, also Tschechien von denen kam sehr wenig. Ich finde in der zweiten Halbzeit dann irgendwann ein bisschen mehr, gerade so dann auch gegen Ende, als sie nochmal irgendwie dachten, ah, vielleicht können wir hier ja doch irgendwie noch was holen. Aber sind wir ehrlich, wie viel mehr hätten wir von Tschechien erwartet? Also ich glaube, da ist natürlich die Erwartungshaltung immer so ein bisschen die Sache.
Ja, das stimmt natürlich. Und gerade mit Ivan Hašek, das haben wir ja auch in der Vorschau besprochen, der ja noch nicht so lange Trainer ist, wusste man ja auch nicht, für was er steht. Aber 26% Ballbesitz und eine 65% Passquote, also sie haben wirklich nicht mal den dritten Pass angebracht. Das hast du genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist schon sehr wenig und vielleicht war tatsächlich der Ansatz, wir halten es möglichst lange eng und dann in der Schlussphase setzen wir drauf, kann sein, zumindest waren sie in der Schlussphase, da hatten sie durchaus so Halbchancen und vor allem auch ein bisschen Ballbesitz, aber also wenn du so tief stehst, dann müssten ja die Umschaltmomente eigentlich so ein Fokus in deinem Spiel sein und wenn das der Fokus war, dann hat er nicht funktioniert, weil umgeschaltet wurde da ja gar nichts, es gab da auch keine Abläufe, es gab, also sie haben ja irgendwie mit einem 5er-Mittelfeld letztlich gespielt, mit 3 in der Zentrale, was ja auch recht schlau ist, weil dann bist du auch gegen den Ball selten im Zentrum in Unterzahl und da kannst du ja eigentlich schon was machen, wenn du 3 zentral hast plus noch 2 Außenläufer, das ist ja eigentlich für Umschaltfußball ganz gut. Also Steilklatsch oder was auch immer oder auch einfach Spiel über den dritten, aber war eigentlich nichts von zu sehen, es war alles so Stückwerk, wie man immer so sagt und dann hatte halt Ranac wirklich einen gebrauchten Tag, ich denke, das kann man so sagen, an beiden Gegentoren beteiligt.
Wobei dieses erste Tor, finde ich, das eigentlich auch das Spiel so gut beschreibt, weil das, also das erste, man kann jetzt nicht sagen, das erste Tor von Portugal, weil am Ende war es ein Eigentor, aber das 1-1 beschreibt es eigentlich ganz gut, weil ich wüsste nicht, wie Portugal sonst wirklich hätte ein Tor schießen wollen. Also insofern war das irgendwie so ein bisschen die Situation, die das ganze Spiel dann beschrieben hat. Ja, sie hatten ein paar Chancen, aber wie vorhin schon gesagt, so richtig zwingend fand ich auch davon nichts. Letztlich dann doch immer wegverteidigt im letzten Moment von Tschechien. Und dann war das so ein bisschen beschreibend, dass das Tor dann irgendwie so fallen muss.
Ja, Staniek, der eigentlich vorher ein gutes Spiel gemacht hat, klatscht den Ball so nach vorne und direkt an den, ans Schienbein von Ranac, und von dem geht's dann ins Tor. Ich denke, da muss man schon auch benennen, dass es dann doch ein Torhüterfehler ist. Aber am Ende, ja, ich stimme dir zu, es hat zu diesem Spiel gepasst. Portugal wird jetzt dann am Samstag gegen die Türkei spielen und Tschechien gegen Georgien. Logischerweise steht jetzt Tschechien schon ganz schön unter Druck. Aber seltsamerweise ist es ein Spiel, wo, obwohl ein Team gewonnen hat, ich finde, beide stehen so ein bisschen unter Druck, weil Portugal, klar, musste erstmal nur die K.O.-Phase erreichen und dann startet quasi ein neues Turnier. Aber ein bisschen mehr sollte da schon noch gehen bei diesen Anlagen. Und damit, ja, würde ich sagen, kommen wir doch zu dem Spiel, wo allein, wenn ich jetzt den Spielfilm vorlese, schon mal die ersten 5 Minuten vergangen sind. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Türkei gegen Georgien nicht gesehen habt, es tut mir wahnsinnig leid, ihr habt das bisher beste Spiel dieser EM verpasst, und vielleicht wird das so ein Spiel sein auf einer Ebene mit Niederlande, Tschechien 2004 war das, glaube ich, dieses 2:3. Also ich lese euch einfach vor, was passiert ist, und dann werdet ihr selber merken. Die Türkei hat einen guten Beginn, Ayhan köpft eine Ecke übers Tor, Bardakce köpft eine Ecke knapp am ersten Pfosten vorbei, Ayhan trifft mit einem Distanzschuss nur den Innenpfosten. Kurz danach muss allerdings auch Günok einen abgefälschten Schuss von Kvaratskhelia zur Ecke parieren, und dann passiert es, es geht los in der 26. Minute, kombiniert sich die Türkei über eine super Direktkombination über den rechten Flügel bis an die Grundlinie. Yildiz spielt auf Kökçü, der steckt tief auf Kadıoğlu, der flankt nach innen. Dvalić köpft den Ball auf Müldür, und der trifft mit einem wunderbaren, wirklich wunderbaren Außenrissschuss zum 1:0. Nur eine Minute später kann Kadıoğlu tiefstecken auf Güler, der flankt nach innen auf Kökçü, der verpasst den Ball noch, aber Yildiz am zweiten Pfosten erzielt das 2:0. In der Entstehung war jemals entgegengekommen und sein Gegenspieler war mit ihm rausgerückt. So gab es quasi dann den tiefen Pass hinter die Kette. Aber weil tatsächlich Yildiz mit einem halben Fuß im Abseits steht, zählt dieser Treffer nicht. Stattdessen passiert 5 Minuten später Folgendes. Aus einer langen Ballbesitzphase erzielt Georgien nämlich das 1:1. Kvaratskhelia dribbelt an, schleicht sich danach in den rechten Halbraum. Kvaratskhelia verlädt mit 2 Übersteigern Yildiz, und Mikautadze hält dann den Fuß in seinen Pass und trifft ins kurze Eck zum 1:1. Danach verfehlt Nikotadze das Tor mit einem Volleyschuss nur knapp, dann ist Halbzeit. Es gab 17 Schüsse in der ersten Hälfte. Bei dieser EM gab es erst ein Spiel mit mehr Schüssen, und das war Niederlande gegen Polen. Und die zweite Hälfte, die geht dann genauso weiter. Beide haben Abschlüsse, und in der 65. Minute verteidigt erst Kvaratskhelia einen Ball, super, aber dann versucht er sich mit Tsitaishvili über den Flügel durch das Pressing zu spielen. Tsitaishvili verliert dabei den Ball an Ayhan, von dem kommt der Ball zu Güler, und Güler zirkelt diesen Ball so wunderschön in den linken Winkel. Also wir haben das zweite Traumtor dieser Partie, 2:1. Das war's aber noch nicht. Kvaratskhelia trifft nur die Latte. Jasicki vergibt die Kopfballchance aufs 3:1. In der 93. Minute behindern sich Kvaratskhelia und Mikautadze bei einer großen Chance aufs 2:2. Dann knallt ein Freistoß von Kvaratskhelia nur an dem Pfosten, und Aydin klärt den Nachschuss mit dem Kopf vor der Linie. Wir sind immer noch in der Nachspielzeit. Es gibt 2-mal eine Ecke für Georgien. Mamardashvili, der Torhüter, kommt mit nach vorne, und tatsächlich führt das dann auch die Entscheidung herbei. Georgien kann keinen Torabschluss erzielen, verliert den Ball, und so kann Aktürkoğlu den Gacinovic machen und über 50 Meter aufs leere Tor zu laufen und dann in ein frenetisch jubelndes Stadion hinein das 3:1 erzielen. Und dann ist, Miri, ein ganz fantastisches Spiel vorbei, und 3:1 gewinnt am Ende die Türken. Was hat dir denn besonders gut gefallen an dem Spiel?
Georgien.
Kleiner Downer also, für alle Türkei-Fans, aber okay.
Ja, es tut mir wahnsinnig leid. Da spielt vielleicht auch mit rein, dass ich einfach Defensivspielerin bin und natürlich mir auch gern Traumtore angucke. Aber am Ende muss ich sagen, dieser Plan, den Georgien da aufs Feld gebracht hat und wirklich eigentlich über, nicht nur eigentlich, sondern über 90 Minuten umgesetzt hat. Respekt an Willi Sagnol, wie der das seinen Spielern offensichtlich eingeimpft hat, diese Defensive oder dieses kompakte Verteidigen im 5-3-2 gegen den Ball, wirklich, aber auch alle, nicht nur auf letzter Linie, wie das zum Beispiel Tschechien dann gemacht hat, sondern wirklich die ganze komplette Mannschaft hat verteidigt, und zwar super kompakt verteidigt. Und wenn sie den Ball hatten, zugegebenermaßen am Anfang nicht so, aber als sie dann reingekommen sind ins Spiel, haben sie in einer unfassbaren Geschwindigkeit und mit einer Präzision umgeschaltet, dass mir das echt extrem gut gefallen hat und man ganz klar gesehen hat, was der Plan ist. Der Plan war immer kompakt verteidigen, Ball erobern und dann ohne Schnörkel mit viel Tempo auf möglichst direktem Wege vorne in die Spitze. Und da muss ich sagen, mit so einer Mannschaft, so einen Plan defensiv, komplett umzusetzen, Riesenrespekt an die Mannschaft. Am Ende muss man es, glaube ich, zusammenfassen, dass Qualität und ja Einzelleistungen eine Mannschaftstaktik geschlagen haben, weil ich glaube, dass mannschaftstaktisch Georgien sogar einen Ticken stärker war als die Türkei, aber einfach da natürlich eine Riesenqualität ist. Und wenn man sich die beiden Tore anguckt von der Türkei, also die kann man beide mal so machen, aber ob die beiden das nochmal genau so machen bei der EM, ist natürlich die nächste Frage. Wenn wir bei der ersten Halbzeit bleiben, muss man die, glaube ich, ganz klar in zwei Phasen unterteilen. Also ich finde, bis zum Tor von der Türkei war die Türkei die klar spielenbestimmende Mannschaft, standen aber auch hoch, haben immer wieder versucht, direkt ins Gegenpressing zu gehen, den Ball wiederzuholen und haben eigentlich die Georgier überhaupt nicht in diese Umschaltmomente kommen lassen, so gut es ging. Und nach ihrem Tor haben sie sich plötzlich tiefer gestellt, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Und haben den Georgiern Platz gegeben. Und das hat sich dann auch, klar, das 2-0 ist unglücklich, wenn das, wie es immer so ist, wenn das zählt und das nicht 10 Zentimeter abseits ist, läuft das Spiel natürlich anders, wenn du da den Doppelschlag direkt machst. Aber das Tor ist nun mal nicht gefallen. Und dann durch ihr Umstellen auf das tiefere Stehen haben sie Georgien vielleicht auch so ein bisschen zurück ins Spiel geholt dann.
Ja, wobei ich auch den Eindruck hatte, dass Georgien sich das schon erzwungen hat, weil es gab vorher, also es gab eine Chance von Kvaratskhelia, aber das war eine Chance in Anführungszeichen, also es war einfach nur ein Schuss. Ansonsten gab es quasi nichts, bis das 0-1 fiel und dann das vermeintliche 0-2. Und dann aber hat es Georgien ja wirklich ganz gut geschafft, auch in so Ballbesitzphasen reinzukommen. Und wenn halt das Pressing nicht geklappt hat bei der Türkei, dann haben sie sich fallen lassen. Und ich glaube, deswegen haben wir sie dann öfter tiefer gesehen in der Phase. Und was ich auch noch interessant fand in der ersten Hälfte, also meiner Meinung nach hat Sagnol umgestellt in der ersten Hälfte. Es waren 5-3-2, so die ersten 20 Minuten. Und da hat es aber die Türkei immer wieder gut geschafft, vom Flügel aus in die Zwischenräume reinzukommen, obwohl die sehr nah beieinander standen und das sehr diszipliniert gemacht haben. Und dann hat er auf ein 5-4-1 umgestellt und damit kannst du die Breite natürlich noch ein bisschen besser verteidigen. Und dann hat es die Türkei viel, viel seltener in diesen Raum reingeschafft. In der ersten Hälfte eigentlich fast gar nicht mehr. Da waren dann die Chancen der Türkei fast alles Umschaltchancen, weil dann ja Georgien tiefer den Ball hatte. Also das fand ich interessant. Ich fand auch die Verteidigungsarbeit sehr, sehr gut und das Umschaltverhalten sowieso. Aber auch dann, also Kvaratskhelia war dann derjenige, der sich dann hat auch in die Kette fallen lassen. Und damit war die Seite war relativ dicht. Also dann gegenüber Müldür und Güler fast gar nichts mehr. Es war schon vorher linkslastiger das Spiel, auch weil Ayhan immer so die Tendenz hatte, links sich rausfallen zu lassen. Aber ich glaube, diese Umstellung hat auch eine Rolle gespielt. Oder überbewerte ich da jetzt die Taktik?
Bin ich mir gar nicht sicher. Also ich finde, dass die Türkei es im Spielaufbau taktisch extrem clever gemacht hat mit dem, wie du es auch schon gesagt hast, dass sich immer einer der zentralen Mittelfeldspieler so ein bisschen nach rechts hat fallen lassen. Dann haben sie eigentlich immer Georgien so ein Stück auf die Seite gezogen und haben dann aber meistens über links, also so ab Mittelfeldzone war dann eigentlich, haben sie sogar mehr Chancen über die linke Seite rausgespielt. Also sie haben immer über rechts aufgebaut und dann aber auf die linke Seite verlagert. Ich muss aber auch sagen, dass mir auch da teilweise die Tempoverschärfung und mal irgendwie ein Spieler überspielen gefehlt hat. Also auch da haben sie es, sie hätten auf den Außen meiner Meinung nach den Platz gehabt, wenn sie schneller verlagert hätten. Aber weil Georgien stand schon sehr kompakt, eigentlich die ganze Zeit nur so 16er Breite. Und auf den Außen wäre Platz gewesen, wenn man mal schneller verlagert hätte. Aber es wurde eigentlich selten ein Spieler überspielt. Und deswegen war es für Georgien dann auch gar nicht so schwer, immer wieder schnell genug nach auf die Seite rauszuschieben. Ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr so Toni Kroos-like Diagonalbälle rübergeschlagen hätte, glaube ich, wäre es für Georgien ein bisschen schwieriger geworden. So war es dann vielleicht letztendlich, klar haben sie es immer noch gut gemacht, aber ich glaube, man hätte sie dann mit schnellerem Verlagern ein bisschen mehr an ihre Grenzen bringen können.
Ja, ist ein sehr guter Punkt. Ich habe da nämlich noch drüber nachgedacht, weil wir jetzt echt schon viele 5-4-1-Teams in dem Turnier gesehen haben und das ist einfach ein sehr schwierig zu bespielendes System. Und zwei Elemente, die eben dazu führen kann, also eigentlich gibt es so drei Dinge, die du haben solltest, dann kannst du dir auch Chancen gegen 5-4-1 erspielen. Das eine ist Tempo in der Ballzirkulation und dann eben von links nach rechts immer wieder verschieben und dann geht irgendwann in der Regel eine Lücke auf, in die du dann auch mal reinspielen kannst. Das andere sind die Verlagerungen und das dritte sind so Steil-Klatsch-Kombinationen. Also jemand kommt entgegen, jemand anders geht dahinter tief und das muss eben alles sehr gut aufeinander abgestimmt sein und ich fand, das war schon etwas, was du bei der Türkei, also man kann sehr viel loben beim türkischen Spiel, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt und das fand ich war auch ein Unterschied zu Georgien. Es war, du hast es ja auch schon angedeutet, weniger aufeinander abgestimmt. Also es waren viele so kleine Kombinationen. Also es haben immer so drei Spieler miteinander ihr Spiel gespielt, aber es gab nicht noch den begleitenden Lauf in der Mitte. Oder eben, dass eben mal zwei Spieler tief gehen und dann ein Dritter in den Raum rein geht, der dadurch eben aufgegangen ist. So wie man es eben bei Deutschland gegen Schottland zum Beispiel gesehen hat. Das hat vielleicht auch in der Phase gefehlt, in der dann Georgien mehr so Kontrolle über das Spiel bekommen hat und auch defensiv nicht mehr so große Probleme hatte. Gerade zu Ende der ersten Hälfte ist mir das aufgefallen. Und dennoch hat aber ja schon die Türkei dieses Spiel bestimmt. Also 22-14 Schüsse für die Türkei, wunderschöne Tore, haben wir schon angesprochen. Natürlich auch das entsprechende Glück, dass der Schuss noch an die Latte geht, aber man selber hat ja auch an den Innenpfosten geschossen. Wie hat dir denn die Offensive generell gefallen bei der Türkei?
Also klar, die Spieler haben, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ob das ein Arda Güler oder ein Yildiz ist, die haben eine brutale Qualität und auch ein Yilmaz von drin, wobei Yilmaz und Arda Güler dann ja zur zweiten Halbzeit oder ich weiß gar nicht, ob von Beginn zweiter Halbzeit oder erst irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit so die Positionen getauscht haben und dann hat Yilmaz ja auf außen gespielt und Arda Güler vorne drin. Was mir bei der Türkei gefallen hat hauptsächlich oder was mir extrem positiv aufgefallen ist, war die Variabilität im Aufbauspiel, gerade was die drei Zentralen angeht, mit Calhanoglu, Ayhan und Kökçü. Ich finde, dass die eigentlich, dass sich immer ein anderer tief hat fallen lassen und mit den Aufbau gemacht hat. Also es war oft natürlich auch Calhanoglu, der sich da so halb rechts mit hat reinfallen lassen zum Aufbau. Aber teilweise war es dann noch ein Kökçü, der mal entgegenkam und sich und die Sechserposition übernommen hat und dafür hat ein Calhanoglu dann auf die Zehn vorne reingeschoben. Ich finde, da waren sie sehr variabel. Was dann aber halt gefehlt hat, war, dass der Ball ein bisschen schneller läuft. Ich glaube, wenn du die Variabilität zusammenbringst, dann auch noch mit einem schnelleren Passspiel, dann wird es echt schwer zu verteidigen, weil die Einzelspieler auch wirklich ballsicher sind und das dann echt gut nach vorne laufen kann. So fand ich es in Ansätzen gut, also gerade wie sie es, was du vorhin auch gesagt hast, vom 1-0 rausgespielt haben über die linke Seite, war eine echt schöne Kombination, dass dann der Ball eigentlich geklärt wird und dann halt durch eine Direktabnahme so traumhaft vollendet wird, ist dann der andere Teil der Geschichte, aber vorher richtig gut über links rausgespielt. Ich glaube, ich traue den Türken da mehr zu, sagen wir es mal so. Ich glaube, das war ein guter Anfang im ersten Spiel. Und ich glaube, auf dem, was sie da gezeigt haben, das war noch nicht das größte Tennis, das sie spielen können, glaube ich. Aber ich glaube, darauf kann man ganz gut aufbauen.
Das wundert mich ehrlich gesagt, wie kritisch du gegenüber der Türkei bist. Aber ich glaube, vielleicht kommen hier zwei Sachen zusammen. Und zwar, dass du eine höhere Erwartungshaltung an die Türkei hast und dir da eben mehr, also das, was du gerade gesagt hast, Tempo im Passspiel und so weiter, wünschst. Und auf der anderen Seite, vielleicht war das in diesem Spiel gar nicht da, weil es war ja ein so wildes Spiel. In beiden Hälften, aber vor allem auch in der zweiten Hälfte, ging es ja wirklich rauf und runter und rauf und runter. Und deswegen war es so ein wunderbares Spiel. Man konnte es ganz fantastisch angucken. Und es gab auch unheimlich viele kleine Einzelaktionen, die einfach toll waren. Gewonnene Dribblings, wiedergewonnene Bälle, Pressing, Gegenpressing. Ständig hat es irgendwo geknallt, aber ohne, dass es unfair geworden wäre. Es war einfach, fand ich, ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Kann es vielleicht auch sein, dass in so einem Spiel es halt auch extrem schwierig ist, so eine Kontrolle reinzubringen, wie du sie jetzt forderst?
Ja, mit Sicherheit war es nicht einfach. Ich meine, ich habe vorhin Georgien schon gelobt, wenn sie es, also wenn die Türkei, oder sagen wir es so, wenn Georgien war ja auch jetzt nicht so schlecht, sonst hätten wir sie auch nicht so gelobt. Deswegen ist das natürlich nicht so leicht gewesen für die Türkei. Nichtsdestotrotz ist da die höhere Qualität auf dem Platz, zumindest wenn man mal so drauf guckt, bei welchen Vereinen die Spieler spielen und so weiter und so fort. Und dann es sollte, glaube ich, schon noch ein bisschen Anspruch sein, da das Spiel ein bisschen souveräner zu gestalten. Aber nichtsdestotrotz finde ich trotzdem, dass die Türkei nach vorne auch ein gutes Spiel gemacht hat. Also ich glaube einfach, dass da noch ein bisschen mehr geht, wenn sie noch ein bisschen mehr im Turnier ankommen und dann auch ein bisschen klarer in ihrem Passspiel nach vorne sind und wie schon gesagt auch ein bisschen schneller. Nichtsdestotrotz haben sie ein gutes Spiel gemacht. Also ich glaube, es hat einfach Spaß gemacht, zuzugucken. Also ich bin immer so ein bisschen der Kritiker, aber es war alles in allem echt ein gutes Spiel. Also es hat brutal viel Spaß gemacht. Ich war brutal überrascht von Georgien hauptsächlich. Ja. Ich glaube, das war so ein bisschen auch vielleicht der Punkt, dass man irgendwie gedacht hat, das wird eher das Spiel der Türken und die werden es eigentlich relativ klar im Griff haben. Es war dann am Ende nicht so, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das nur dem geschuldet war, dass Georgien so gut war oder auch dem, dass die Türken vielleicht nicht ihr allerbestes Spiel gemacht haben. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Aber insgesamt war es von beiden Mannschaften einfach ein super Spiel und es hat gerade als neutraler Zuschauer einfach brutal viel Spaß gemacht, dieses Spiel anzugucken.
Ja, und ich glaube, dass man da schon was gesehen hat, was eben die Türkei zumindest in dem Spiel jetzt nicht geschafft hat, nämlich ein Spiel defensiv zu beruhigen. Also irgendwann stand ja die Türkei auch in der 5-4-1 Formation. Das war dann nach den ganzen Wechseln und da war dann Yasici war dann der einzige Stürmer und Yilmaz war dann zum Beispiel rechter Außenspieler. Çelik haben sie dann noch gebracht, der dann auch vorne nochmal eine größere Chance hatte. Und eigentlich wäre das ja der Moment gewesen, wo sie einfach so massiv in einem tiefen Block stehen, dass für Georgien nichts mehr geht, dass Georgien nicht mehr in den Zwischenraum reinkommt, dass Kvaratskhelia da nicht mehr reindribbeln kann, dass er nicht mehr an die Grundlinie kommt, dass auch Kochorashvili, will ich ihn heute irgendwann nochmal aussprechen, ohne drüber zu stolpern? Wahrscheinlich nicht, aber er ist bemerkenswert selten gestolpert, weil der hatte so viele gute Aktionen, aber da hat sich eben gezeigt, dass da dann die individuelle Qualität von Georgien eben auch sehr groß war. Und zwar eben nicht nur bei den großen Namen, auch Mikotadze ist da natürlich immer zu nennen, sondern auch Tsitaishvili, also natürlich macht er den Fehler vom 1-2, völlig klar. Aber die Art und Weise, wie er da eben versucht, sich rauszuspielen, war schon stellvertretend für das Spiel, was er eben gerne spielt. Der ist eben oft ins 1-gegen-1 gegangen. Kakabadze war in der zweiten Hälfte viel offensiver als in der ersten Hälfte. Das war eigentlich eher dann fast schon eine Viererkette, er hatte immer den weitesten Weg nach hinten, deswegen haben sie da manchmal gegen den Ball mit einer Viererkette kurz gespielt. Aber das hat halt alles Georgien wirklich sehr gut gemacht. Und klar, ich finde schon auch, dass die Türkei sich da fragen muss, warum lassen wir noch diesen Lattentreffer zum Beispiel zu? Warum lassen wir noch diese großen Chancen in der Schlussphase zu? Auf der anderen Seite, wenn du dann Akaydin hast, der den Ball einfach wegköpft vor der Linie, dann kannst du auch sagen, naja, es hat ja alles gepasst und es ist ja gut gegangen. Und für uns war es ein ganz fantastisches Spiel. Aber ja, es hätte nie aufhören sollen, wenn du mich fragst. Also ich hätte Portugal gegen Tschechien, und da wusste ich noch gar nicht, wie schlecht das Spiel werden würde. Ich habe mir da schon gedacht, kann ich nicht nochmal Türkei gegen Georgien sehen? Es war einfach ganz fantastisch, ja auch mit dem ganzen Drumherum. Also das Wetter, dieser wilde Regen, die Stimmung im Stadion, was war das schon wieder für eine tolle Stimmung? Dann auch der Spielverlauf und ja, wir hatten zwar auch ein zurückgenommenes Tor mit drin, das ist immer so ein bisschen Killer, aber immerhin wird es jetzt allein mit der Grafik so aufgelöst, dass man dann sieht, okay, es war die Fußspitze und dann kann man, zumindest mir geht es dann so, ich kann dann auch gut damit leben, ich vertraue dann auch der Grafik, der mir so, na gut, war halt einfach knapp abseits, ist halt einfach so, also irgendwie, es war ein schönes Gesamtkunstwerk. Dieses Spiel.
Absolut. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Türkei vielleicht auch ein bisschen überrascht war davon, wie Georgien aufgetreten ist. Ja. Also das kommt wahrscheinlich auch noch dazu, dass die Türken selbst nicht erwartet hätten, dass Georgien da, gerade nachdem sie am Anfang ja sich erstmal eigentlich nur aufs Verteidigen fokussiert haben und dann irgendwann doch angefangen haben zu denken, ach komm, dann spielen wir vielleicht auch noch ein bisschen mit Fußball. Dann waren es aber tatsächlich eigentlich erstmal nur Umschaltbewegungen so richtig. Und dann kamen auch noch mal längere Ballbesitzphasen dazu. Also ich finde, man hat in dem Spiel eine komplette Entwicklung Georgiens irgendwie gesehen. Von wir verteidigen zu wir trauen uns zumindest mal umzuschalten zu, auch wenn wir einen Ball haben, könnten wir vielleicht auch mal ein bisschen länger in Ballbesitz bleiben ja. Und mal gucken, was da so geht. also es hat mir echt gut gefallen. Und deswegen, glaube ich, wirkt es auch so, dass, als wäre ich brutal kritisch mit der Türkei, weil ich einfach so brutal beeindruckt von Georgien war. Ich finde, die haben echt, und da das ist einfach die Mannschaft, wo ich sagen muss, dass man einen super klaren Plan gesehen hat davon, wie sie auf dem Platz auftreten wollen. Das ist das, was man bei manchen Mannschaften, die an Einzelspielern viel mehr Material auf den Platz bringen, total vermisst. Deswegen hoffe ich, dass Willy Sagnol als nächstes irgendwie Trainer von England oder Frankreich wird. Die beiden Mannschaften sind nicht zufällig genannt worden, weil da einfach ein ganz klarer Plan dahinter steckt und der, glaube ich, das Spielsystem auch darauf oder den Plan darauf anpasst, was sind die Stärken meiner Spieler? Was kann ich mit denen wirklich spielen? Was können die umsetzen? Und das dann mit denen einfach, zumindest heute, ich bin gespannt, ob sie es die nächsten Spiele auch so schaffen, brutal gut umgesetzt hat. Ja. Weil ich auch finde, dass sie, es ist dann natürlich auch ärgerlich, dass du durch zwei wirklich Traumtore verlierst. Also es ist ja dann echt, die beiden Tore, die du kriegst, sind eigentlich dann kaum zu verteidigen. Bei dem einen köpfst du eigentlich den Ball und der nimmt eine Direktabnahme und knallt das Ding in den Winkel. Und beim anderen, ja, es ist ein blöder Fehler, es ist ein ganz gutes Gegenpressing von der Türkei, muss man auch sagen, gehört auch zur Wahrheit dazu, dass da drei Spieler nicht aus der Situation rausgehen, sondern nachsetzen. Man hätte es trotzdem lösen können, er hätte den Platz gehabt und wenn dann einfach mal wegschlägt, wäre auch okay gewesen, ist dann natürlich super ärgerlich. Aber dass dann Arda Güler den Ball nimmt, 5 Schritte geht und aus, ich weiß nicht, 25 Metern das Ding einfach in den Winkel nagelt, das ist dann vielleicht auch schwer zu verteidigen. Kann man darüber diskutieren, ob der Innenverteidiger einen Ticken früher rausrücken muss, und aber das sind alles so Sachen, das ist dann, glaube ich, echt kaum zu verteidigen. Dementsprechend sind es dann einfach zwei Momente gewesen mit dem aberkannten Tor 3 vielleicht, wo die Türken ihre Qualität ausgespielt haben und es echt gut gemacht haben. Aber alles in allem war ich richtig, habe ich einen riesen Respekt vor dem, was Georgien da abgeliefert hat. Also ich habe mir auch heute noch den Rasenfunk von vor der EM angehört, den Ausblick auf die EM. Da wurde ja von Georgien auch nicht viel erwartet. Also ja, ich meine, kann man doch nicht, weil man, glaube ich, von den meisten aber von den meisten Spielern hat man ja, glaube ich, auch noch nicht so arg viel gehört. Mhm. Deswegen wusste man nicht, was man da erwarten soll. Aber das war vor allem mannschaftstaktisch. Ja, auch Einzelspieler, aber mannschaftstaktisch war das brutal gut, was Georgien da aufs Feld gebracht hat.
Ja, fand ich auch. Weil du das gerade angesprochen hast, beim Gegentreffer von Güler, also Kaschia ist ja derjenige, der erst kurz zögert, dann rausrückt. Und mir ist aufgefallen, er hat sich dann gar nicht breit gemacht. Hätte er sich da mit deinem Verteidigerinnenblick anders verhalten müssen?
Es ist natürlich jetzt im Nachhinein leicht zu sagen. Ich glaube, dass er einen Moment früher rausrücken kann, weil er eigentlich sehen kann, dass er niemanden im Rücken hat und dass eigentlich keine wirkliche Anspielstation da ist. Das heißt, eigentlich kann, wenn ich die Situation gerade richtig im Kopf habe, Arda Güler es eigentlich fast nur alleine machen. Und dann musst du vielleicht 2-3 Schritte früher rausrücken. Ob du dann eine Chance hast oder ob der trotzdem den Ball um dich rumzirkelt, es steht auf einem anderen Blatt. Deswegen würde ich da auf gar keinen Fall irgendwie von einem Fehler sprechen. Im Nachhinein, ja, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, er wäre 2-3 Schritte früher raus und ich glaube, es wäre auch möglich gewesen. Aber es ist am Ende trotzdem einfach ein überragender Schuss, den, glaube ich, den du kaum verteidigen und auch als Torwart nicht halten kannst. Also dementsprechend muss man da einfach sagen, ja, den kann man mal so reinmachen.
Den kann man mal so reinmachen. Und man muss aber auch sagen, bei beiden Treffern, die die Türkei gemacht hat, waren sie wirklich gut darin, direkt danach sich nochmal eine große Chance herauszuspielen. Also einmal war es eben das 2-0, was nicht gezählt hat. Und auch nach dem 2-1 gab es direkt danach diesen Angriff über den linken Halbraum, wo ein Kadıoğlu auf Kökçü passt. Und der bekommt nur den Ball nicht sauber verarbeitet. Ansonsten wäre der total frei gewesen, hätte schießen können. Das wäre eine sehr, sehr gute Möglichkeit gewesen. Das ist mir noch aufgefallen, dass da Georgien zum einen angreifbar war, direkt nach eben gefangenen Gegentoren, und auf der anderen Seite, dass die Türkei auch gut gemacht hat, da quasi nicht den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Ach, ein schönes Spiel.
Ach, ich glaube, über das Spiel könnte man irgendwie noch stundenlang sprechen. Auch das, was ich vorhin gesagt habe, was Portugal zum Beispiel nicht gemacht hat mit den Seitenwechseln und so weiter. das finde ich, hat Georgien so brutal gut gemacht. Also wenn sie sich irgendwo auf der Seite einen Ball erobert haben, hat meistens einer mal wirklich mit purem Willen irgendwie vielleicht doch mal ein 1 gegen 1 gewonnen. Ja, ist dann vielleicht auch ein, zwei Mal ein bisschen glücklich, dass du da wirklich durchkommst. Aber und dann sind da zum Teil, wurde direkt die Seite gewechselt, aber da sind auch immer 2, 3, 4 Spieler wirklich im Tempo mit nach vorne gegangen. Und das ist genau das, was mir halt bei manchen Mannschaften ein bisschen fehlt. Diese Anschlussaktion, dieses wirkliche, okay, ich bin direkt wieder da, das ist mir zu oft, dass dann irgendwie Spieler abschalten. Gerade so dieses, ich spiele mal einen Ball und dann bleibe ich erstmal stehen und gucke, was der damit macht. Das war bei der Türkei, muss ich sagen, manchmal auch ein bisschen der Fall, aber insgesamt auf einem sehr geringen Niveau. Die haben auch schon echt ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin meinte, wenn das noch ein bisschen mehr wird mit diesen, dass man schneller wieder am Spiel teilnimmt, wenn man den Ball gespielt hat, Anschlussaktionen hat, einen Doppelpass, mehr Doppelpässe spielt und so weiter. Wobei das natürlich schwer war mit gegen so eine defensiv stehende georgische Mannschaft. Das muss man, ist ja natürlich auch klar. Aber das hat Georgien unfassbar gut gemacht.
Aber wirklich. Und ich kann nur noch mal die Zahl aus der EM-Vorschau wiederholen. Im Jahr 2021 hatte man 38.000 registrierte Fußballerinnen und Fußballer im georgischen Verband. Also das ist der Pool, aus dem man diese 11 plus Auswechselspieler und so weiter, also diesen 26er Kader, sich rausgezogen hat. Nicht so schlecht. Und irgendwie habe ich so im Gefühl, dass auch bei unseren Awards, die wir jetzt noch vergeben werden, dieses Spiel eine größere Rolle spielen wird als Portugal gegen Tschechien. Wir wollen jetzt noch küren, unseren MVP, unseren Unsung Hero und unseren Moment des Spieltags. Wer ist denn dein MVP geworden, Miri?
Ich fand es echt schwer, aber ich habe mich für Arda Güler entschieden, weil zum einen natürlich wegen des Tors, aber ich finde auch sonst hat er echt immer viel Dampf gemacht, anfangs noch über die Außen und dann auch in der Mitte. Also mir hat der echt gut gefallen und der hat immer eigentlich die ganze Zeit versucht, wirklich auch präsent zu sein und Bälle zu fordern und das hat mir extrem gut gefallen, was der da abgeliefert hat.
Ja, absolut. Also das war natürlich ein Moment für die Fußballgeschichte und nicht nur die türkische, sondern die Europameistergeschichte, Europameisterschaftsgeschichte, so ist es natürlich richtig. Europameister sind sie
der
noch,
hat,
zumindest nicht. Ja?
Der hat, glaube ich, auch, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe, tatsächlich auch Europameisterschaftsgeschichte geschrieben und ist, glaube ich, jetzt der jüngste Spieler, der bei seinem EM-Debüt ein Tor geschossen hat und hat damit Cristiano Ronaldo abgelöst.
Na also, siehste, sehr gut. Habe ich gar nicht mitbekommen. Mein MVP ist tatsächlich auch jemand von den Türken, nämlich Kaan Ayhan. Ich fand, der hat ein fantastisches Spiel gemacht. Zum einen, weil er wieder sehr viele Rollen hatte im Aufbau als Sechser und so weiter. Und weil er eigentlich an allen wichtigen Aktionen beteiligt war. Also er hat zum einen diesen Innenpfostenschuss. Das hätte schon das 1:0 verdient gehabt. Aber er gewinnt den Ball vor dem 2:1. Sehr, sehr gutes Nachsetzen. Und war überhaupt, fand ich, überall zu finden, hat auch so Çalhanoğlu den Rücken freigehalten. Das fand ich auch ganz interessant. Çalhanoğlu war am Anfang noch wesentlich tiefer und je länger das Spiel wurde, desto mehr hast du gemerkt, ah, jetzt kitzelt's ihn, jetzt will er helfen, weil er merkt, wir brauchen jetzt noch jemand hier im Zentrum und ist immer weiter vorgegangen und da hat Kaan Ayhan für ihn abgesichert, fand, der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach.
Bei diesem Innenpfostenschuss frage ich mich so, also den fand ich total spektakulär, weil ich immer noch nicht ganz verstehe, wie man den Ball an den Innenpfosten schießen kann und der springt nach innen weg und aber nicht ins Tor, sondern noch am zweiten Pfosten vorbei ins Tor aus. Also ja. Das habe ich, glaube ich, so entweder noch nie oder sehr selten gesehen, dass so ein Innenpfostenschuss noch ins Tor ausgeht und nicht vom Innenpfosten ins Tor springt.
Also den Gesichtsausdruck von Mamardashvili nachzuurteilen, hat er es auch noch nicht so oft gesehen, aber er war recht froh darüber. Ja, vor allem die Reaktionszeit war ja minimal. Also das war so nach einem Ballgewinn, das war die Phase, wo sie im Gegenpressing einfach auch sehr, sehr viele hohe Ballgewinne hatten, kam der Ball ein bisschen zufällig bei Yildiz und der legt dann auf Ayhan und der guckt einmal kurz, schießt und ach, ja, wäre auch ein schönes Tor gewesen, aber war ja zum Glück dann am Ende nicht mehr entscheidend. Wer ist denn dein Unsung Hero, Miri?
Jetzt bist du schon so oft gestolpert. Kochochaschwili.
Ja.
Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe von dem Spieler vorher noch nie gehört, muss ich zugeben. Und ich fand den richtig gut. Also der spielt ja auch in Spanien, also auch keine schlechte Liga. Aber ich fand, der war extrem wichtig fürs georgische Spiel. Hat ja auch die eine Chance, ich glaube, den Lattentreffer, der war ja, glaube ich, auch von ihm, ne? Ja. Also der hat mir extrem gut gefallen. Und zwar sowohl im Spielaufbau, also das Spielerische im Mittelfeld, als auch wirklich dann Richtung Strafraum vorne. Den fand ich richtig gut. Wurde dann aber leider nicht belohnt. Aber hat für mich ein richtig starkes Spiel gemacht.
Aber wirklich. Und weil das auch mein Unsung Hero gewesen wäre, ändere ich jetzt noch auf Akaydin, weil der eben diese Kopfballklärungsaktion macht, kurz vor Ende der Spielzeit, weil ich insgesamt fand, dass die Innenverteidigung gut stand von der Türkei. Badasche hatte da auch gute Aktionen, auch wenn er sich einmal die gelbe Karte noch holt, aber schafft es ja auch dann irgendwie durchs Spiel durchzukommen. Also Akaydin, der hat ja letztlich das 2:2 dadurch verhindert, so ehrlich muss man sein. Also dieser Freistoß, der mit Ansage an den Pfosten geht. Ey, was für ein Spiel das war. Unglaublich. Unglaublich. So, und dann
ich weiß gar nicht mehr, welcher Experte das war die Tage. Da hat irgendein Experte auch bei so einer Abwehraktion im Fernsehen gesagt, normalerweise müsste ein Verteidiger nach so einer Aktion auch mal Richtung Eckfahne laufen und auf den Knien über den Rasen rutschen, weil das eigentlich genauso entscheidend ist, wie für die Stürmer vorne das Ding reinzumachen.
Stimmt,
da ist mir als Innenverteidigerin so ein bisschen das Herz, ja genau, so ein bisschen das Herz aufgegangen, weil ich dachte, ja, das ist eigentlich richtig, weil so Dinge, also man hat gesehen, wie er sich selbst gefeiert hat direkt danach, aber so als ganze Mannschaft mal so ein Ding wirklich mal zu feiern, fände ich auch mal ganz cool, weil die wirklich entscheidend sind und die dir richtig den Arsch retten hinten raus.
Das stimmt, leider ist nur das Spiel nicht immer unterbrochen nach so guten Verteidigungsaktionen, es geht oft direkt weiter. Aber ja, stimmt, das war Hanno Balic bei Spanien gegen Kroatien war das, glaube ich. Da gab es so eine kroatische Rettungsaktion im Strafraum. Sehr schön. So, was war dein Moment des Spieltags, Miri?
Ich finde es wirklich schwierig. Also, wir haben uns vorhin schon ganz kurz drüber unterhalten. Also auf dem Zettel steht aktuell noch nichts, weil ich sagen muss, das aus dem ersten Spiel hätten es so viele Aktionen verdient und aus dem zweiten Spiel so gut wie keine.
Das zweite Spiel deswegen, können wir wegen mir ignorieren. Das also, ich werde deswegen nichts aus dem zweiten Spiel nennen, ehrlich gesagt.
Ich nehme das georgische Tor. Ich nehme das georgische Tor, weil ich als EM-Neuling mit so einer Leistung und dann ein Tor zu erzielen und sich damit auch, wenn nicht dann letztlich, aber doch mit einem Tor zu belohnen, finde ich, hat es verdient. Und deswegen nehme ich das georgische Tor als Moment des Spieltags.
Sehr schön. Dann nehme ich, auch weil das dann ein ganz guter Kontrapunkt ist, ich nehme den Lauf von Aktürkoğlu zum 3:1, weil das ist, also ich war zum Beispiel damals mit dabei, als Gacinovic aufs Tor des FC Bayern zugelaufen ist. Und das ist so ein geiles Gefühl, weil du vorher denkst du noch, oh Gott, Ecke für die anderen, der Torhüter kommt mit nach vorne, oh ja, jetzt wird ausgerechnet, der Torhüter wird gegen uns treffen, du hast riesige Angst, dass es schief geht. Und dann passiert das, worauf du aber insgeheim ja hoffst, wenn der Torhüter draußen ist, vielleicht kriegen wir irgendwie den Ball und machen dieses Spiel zu. Und dann läuft er einfach mit viel, viel Vorsprung auf das Tor zu. Und anders als Gacinovic musste er nicht auch noch mal Zumis irgendwie 10 Meter auf 15 Metern abnehmen. Und gleichzeitig dann der Torjubel, das Dreiviertel Stadions, würde ich sagen, und also indirekt will ich damit dann auch als Moment des Spieltags auch die Stimmung im Stadion mit nennen, weil die war absolut atemberaubend und das, obwohl das Wetter so beschissen war, ich sag's einfach mal, wie es ist, also richtig, richtig schön, danach Autokorso und so weiter und so fort, also ich nehme das 3:1 von Aktürkoğlu und es tut mir total leid, dass ich es nicht schaffe, türkische Namen ordentlich auszusprechen. Ich habe es wirklich probiert, sogar vor der Sendung. Ich habe offenbar eine Kartoffelzunge. Ich kann das nicht. Es tut mir sehr leid. Ja, es ist, ja.
Ich habe noch einen Vize-Moment des Spieltags, wenn ich den noch kurz erwähnen darf. Das ist wieder meine mahnerische, wie soll ich sagen, Haltung zu Regeldurchsetzung im Fußball. Die gelbe Karte gegen Leao für die Schwalbe finde ich überragend.
Ja,
ich feiere den Schiedsrichter dafür, dass er die einfach in der 39. Minute konsequent gibt. Das finde ich so gut, weil mir das total auf die Nerven geht, habe ich schon oft genug erwähnt, wenn Regeln nicht durchgesetzt werden. Und deswegen habe ich in dem Moment den Schiedsrichter dafür gefeiert, dass er einfach für eine klare Schwalbe auch schon in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte gibt. Fand ich total gut.
Marco Guida aus Italien hat das gemacht. Musste ich noch erwähnen,
finde ich nämlich super.
Absolut. Und haben sie ja auch angekündigt. Und ich muss auch sagen, also wir reden jetzt ja quasi, wir beenden ja quasi den ersten Gruppenspieltag. Morgen geht's ja dann weiter mit Kroatien, Albanien und dann spielt ja auch dann die deutsche Gruppe ihre beiden Spiele. Und man muss sagen, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, sehr, sehr gute Schiedsrichterleistung. Plus das, wo man sich wirklich fragen konnte, boah, klappt das mit nur die Kapitäne dürfen mit dem Schiedsrichter kommunizieren? Gibt's da nicht gelbe Karten en masse? Also, bisher, man muss dazu sagen, erster Spieltag ist, glaube ich, noch das emotionale Level ein bisschen niedriger als jetzt am dritten Spieltag. Also muss man schon noch eine Klammer drum machen, aber bisher, finde ich, funktioniert das super. Also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen hat das bisher gut gepasst. Miri, jetzt haben wir doch fast 50 Minuten hier voll gemacht. Aber gut, was können wir dafür, dass das Spiel so gut war von Türkei gegen Georgien? Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Es war wie immer sehr schön, mit dir über Fußball zu sprechen.
Sehr gerne und ich will zum Abschluss die Türken nochmal kurz loben, bevor es wieder heißt, ich wäre zu kritisch und hätte nur schlecht über die Türken geredet. Ich fand, die haben ein gutes Spiel gemacht. Ich war nur noch überraschter, glaube ich, vom guten Spiel der Georgier, aber ja. Auch die Türken wollte ich nochmal loben.
Ich denke, es ist angekommen und ich glaube auch, ich glaube wirklich, das ist jetzt kein blöder Witz, aber Portugal gegen Tschechien hat mich zumindest emotional wieder so ein bisschen abgestumpft. Ich war direkt nach dem Spiel vorhin, war ich richtig aufgekratzt, fand alles mega, hab mir alles reingezogen, was man an Videos aus dem Stadion und so noch bekommen hat. Und dann ging Portugal gegen Tschechien los und schon 5 Minuten später war ich wieder der alte, grummelige Max, der sich darüber beschwert, dass er, nee, ich sag's jetzt nicht, weil die Fans derjenigen Bundesligisten regen sich immer auf, dass ich sie nenne. Aber ihr wisst, wen ich gerade eigentlich gemeint habe.
Ich musste dir sogar in der Halbzeit vorhin schon schreiben vom ersten Spiel, weil ich so aufgeregt war. Das war, ich glaube, ich war echt noch bei keinem EM-Spiel so. Ich saß die letzten paar Minuten echt vorm Fernseher und habe fast die Hände im Kopf zusammengeschlagen bei jeder Aktion, als der Ball dann noch an die Latte ging. Und dann, Also ich glaube, so involviert war ich bei eigentlich keinem Spiel der EM bisher. Das Spiel hat einen echt emotional mitgenommen, muss ich schon sagen.
Ja, das war wirklich so. Das ging mir auch so. Hier sind auch Begriffe durchs Wohnzimmer geflogen. Aber gut. Also danke dir für deine Zeit und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn eure Aufmerksamkeit und eure Unterstützung haben Sendungen wie diese hier möglich gemacht. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Stirnlappen Basilisk, bei Manuel, bei Drich, bei Flachlandknipser, bei Marc von der BSG aus dem Erzgebirge und bei Sven H. aus B. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns unterstützt. Geht via PayPal, via Kreditkarte, via Banküberweisung, via Patreon. Alle Informationen findet ihr auf rasenfunk.de/supportersclub und ihr könnt uns auch gerne unterstützen, indem ihr diesen Podcast bewertet und dass ihr weiterempfehlt, dass es den Rasenfunk gibt. Danke für euren Support, bleibt gesund, bis morgen, ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Psst. Ich grüße alle, die